Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Jesus berichtet seinen Jüngerinnen und Jüngern, wie es einmal zu Ende gehen wird. Von den Zeichen, die das Ende der Welt begleitet. Und dass er wiederkommen wird. Jesus warnt vor falschen Propheten und fordert seine Anhänger eindringlich auf, wachsam und treu zu bleiben. Weil niemand den genauen Zeitpunkt kennt, wenn er wiederkommt, wenn es anfängt, außer Gott. Aus dem Kapitel 25 vom Matthäus-Evangelium lese ich die Verse 1 bis 13. Das Gleichnis der Brutjungfer, die auf den Bräutigam wartet. Jesus erzählt: Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein, wie bei 10 Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. 5 von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich, um Mitternacht, wurden sie mit dem Ruf geweckt: Der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die 5 Leichtfertigen, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten: Das können wir nicht, unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Da gingen die Leichtfertigen los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen: Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber der Herr erwiderte: Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Und Jesus fuhr fort: Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder, an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Amen.
Vor ein paar Jahren waren Silvia und ich auf dem Weg nach London. Wir mussten früh aufstehen, weil die Maschine schon um ca. 7 Uhr startete. Wir kamen am Flughafen Zürich an mit dem Zug und waren früh dran. So checkten wir ein, gingen durch den Zoll und die Sicherheitskontrolle und kamen schließlich im Wartebereich an. Dieser hatte mehrere Ausgänge für die Flugzeuge und ein Café, in dem es ganz viele Leute hatte. Und ich sagte zu Silvia: Das ist die letzte Gelegenheit, einen guten Kaffee zu trinken. Ich war auch noch sehr müde, so begab ich mich dort in die Schlange. Das ging ziemlich lang und schlussendlich hatte ich die beiden Kaffees in den Pappbecher mit dem Deckel drauf. Aber was war passiert? Wir sahen die Boardinglampe leuchten von unserem Flug. Jetzt fahren wir doch zu früh. Wahrscheinlich hatten wir die Abflugzeit mit der Boardingzeit verwechselt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall rannten wir los mit diesen Pappbechern und unserem Handgepäck zum Gate, dort zu Fuß, zum Bus. Und die Frage ist nun, haben wir den Flug noch erwischt? Das werde ich euch am Schluss der Predigt erzählen. Wir feiern den zweiten Advent. Wir kommen der Geburt von Jesus immer näher. Seid ihr schon an den Vorbereitungen für Weihnachten? Es gibt wenige Personen, genau genommen genau eine Person, dessen Ankunft auf der Erde wir zweimal feiern können. Das ist nämlich Jesus, oder? Vor 2000 Jahren und dann in der Zukunft. Und so geht es in der Adventszeit nicht nur um die Vorbereitung auf die Erinnerung an die Geburt von Jesus, sondern auch um seine Gegenwart und dann eben auch um seine Wiederkunft in Zukunft. Wie bereiten wir uns also vor? Unser Gleichnis erzählt es uns. Wir hören im Predigtext von 10 Brautjungfern, das sind die Begleiterinnen der Braut zum Hochzeit. Übrigens sind diese auch zu finden am Basler Münster, deshalb das Bild. Wenn ihr seht links und rechts je zwei Statuen beim Eingang und die ganz rechts ist eine dieser 10 Jungfern. Und links von ihr der Versucher. Also wenn ihr das nächste Mal auf dem Münsterplatz seid, schaut das mal an. Wir finden dann auch die 10 Brautjungfern, die sind wegen ihres Wertes im Basler Kunstmuseum, aber beim nächsten Bild können wir sie sehen. Hier stehen sie, Jesus ganz rechts, und jetzt geht es darum, wer hat eben Licht und wer hat keines. Wer schon mal diese große Tür am Münster in den Händen hatte, kann sich vorstellen, wie das ist, wenn sie verschlossen ist. So, jetzt beginnen wir mit der Frage zuerst, wer ist wer in diesem Gleichnis? Wir lesen am Anfang, dass es ums Reich Gottes geht und um Jesus, der wiederkommt, hier verkörpert als Bräutigam. Wer ist die Braut? Die Braut wird in der Bibel ja viel verglichen mit der Kirche, mit dem Leib von Jesus, ein anderes Bild übrigens. Und das ist hier auch möglich. Aber der Fokus liegt auf den Brautjungfern. Also die jungen Frauen, welche die Braut begleiteten, wenn der Bräutigam mit seinen jungen Männern kommt, um sie von ihrem Elternhaus zum Fest zu begleiten und zu leiten. Die Brautjungfern stehen für die Gläubigen, für die Christen, für uns. Jesus spricht also in diesem Gleichnis nicht zu Menschen, die ihn nicht kennen, sondern zu Nachfolgerinnen und Nachfolger von ihm, zu den Christen, sage ich jetzt mal. Ja, und jetzt, wenn wir überlegen, was unterscheidet eigentlich die Weisen von den Törichten, dann merken wir, es ist wenig. Denn es sind alle Christen, Nachfolgerinnen, sie haben alle diese Lämpchen, sie warten alle, sie werden alle müde und sie schlafen alle ein und sie werden alle überrascht von der Ankunft des Bräutigams. Also eigentlich alles gleich, außer das kleine, aber wichtige Detail, die einen haben mehr Öl als die anderen. Diejenigen, die einen Vorrat an Öl haben, sind weise. Weshalb? Weil ihre Lampen eben noch leuchten, wenn der Bräutigam kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie ihre Lampen brennen ließen, weil das nicht so einfach war, sie dann wieder anzuzünden. Also haben sie sie wahrscheinlich auf ein kleines Feuer gestellt und dann wollten sie sie hochdrehen, als der Bräutigam kam. Jetzt, was ist das Öl? Da müssen wir schauen, um der Sache ein bisschen näher zu kommen für das Verständnis. Es gibt da verschiedene Interpretationen, aber schlussendlich münden alle in die eine wahrscheinlich richtige Interpretation ein. Und zwar steht das Öl erstens für den Heiligen Geist. Die Salbung, das heißt die Übergießung oder Bestreichung mit Öl der Könige, zum Beispiel 1. Samuel 10,1, bedeutete immer auch die Befähigung durch Gottes Geist für die Aufgabe. Auch Jesus bekommt den Heiligen Geist und wurde schon durch ihn gezeugt. Matthäus 1,20 habe ich nicht aufgeführt. Und auch die Christen sind mit dem Heiligen Geist gesalbt. Lesen wir auch 2. Korinther 1,21. Jetzt steht das Öl auch, ist auch ein Bild für die Freude. So lesen wir in Hebräer 1,9 vom Öl der Freude. Weiter auch steht das Öl für Heilung. Sie salbten sie mit Öl und heilten sie, lesen wir beispielsweise in Markus 6, Vers 13. Das alles lässt den Schluss zu, dass es sich beim Öl eben um das neue Leben mit Gott handelt, das sich in einer lebendigen Beziehung vom Heiligen Geist erfüllt äußert. Also dieses neue, andere Leben, das Jesus schenkt als Ganzes. Also, dass Jesus auch eine Rolle spielt, wenn wir heute nach dem Kaffee und den Gesprächen nach Hause gehen, in unsere Familie und dann morgen an die Arbeit. Dass ich mit ihm im Gespräch bin und sein Reden auf sein Reden höre und mit ihm spreche, dass ich in der Bibel lese und Gott bitte, dass er mir durch seinen Geist erklärt, was ich lese, dass ich die Gemeinschaft mit anderen Christen suche und sie pflege, dass ich mit den Menschen wie ein Christ umgehe. Um das geht es. Von daher wird uns nun etwas klar. Die etwas merkwürdige Weigerung der weisen Jungfern, das Öl mit den Törichten zu teilen, macht jetzt Sinn. Wir haben gelesen, das können wir nicht und das stimmt genau. Es geht bei den Frauen also nicht um die fehlende Bereitschaft zu teilen, also Geiz, sondern es geht darum, dass wir unsere lebendige Beziehung zu Gott niemandem ausleihen können. Das ist nicht möglich. Darum sagen sie, wir können nicht. Und wenn wir es nochmals durchdenken in der Dimension einer Beziehung, dann macht es auch Sinn. Ich kann doch meine zum Beispiel über 38 Jahre gewachsene enge Beziehung zu meiner Frau nicht jemand anderem ausleihen. Funktioniert doch nicht, ist absurd. Also ein erster wichtiger Merkpunkt dieses Gleichnisses ist, das. Du kannst deine Beziehung zu Jesus nicht ausleihen. Es ist deine und dann ist es wieder seine und ihre und ihre. Und das bringt uns zu einer wichtigen Frage. Habe ich eine solche Beziehung zum Bräutigam, zu Jesus Christus, die so lebendig ist wie meine beste Beziehung, die ich auf der Erde habe? Und da öffnet sich gleich ein weiterer Teil der Auslegung dazu. Es geht nicht um die Gruppenaufteilung. Hier sind die Dummen, hier sind die Klugen. Sondern es geht einzig um die Frage, bin ich töricht, oder weise? Lebe ich diese lebendige, vom Geist erfüllte und der Liebe, Hoffnung und des Vertrauens in Gott geprägten Beziehung, die sich in meinem Alltag und gegenüber meinen Nächsten zeigt? Oder ist Jesus für mich jemand, von dem ich manchmal in der Kirche höre, den ich eigentlich nur vom Hörensagen kenne? Was klar wird aus dem Gleichnis, dass die Verzögerung der Ankunft nicht zum geistlichen Schlaf oder der Beendigung der Beziehung führen darf. Und lasst uns doch einen Moment dem nachgehen, für uns selber überlegen und mit dem Vater im Himmel ins Gespräch kommen. Bin ich in meiner Lebensführung, in meiner Beziehung zu Jesus, würde ich mich als weise oder als töricht bezeichnen? Ich, nicht die anderen. Kleiner Moment, dann machen wir weiter. Gut. Wir kommen nun zu der unterschiedlichen Menge an Öl zurück. Das ist ja, wie gesagt, der einzige Unterschied, was weise und töricht unterscheidet. Und da geht es genau genommen nicht nur um das Öl, sondern um den Zeitpunkt der Ankunft des Bräutigams. Bevor der Bräutigam die Braut abholen durfte, musste er noch den Brautpreis zahlen, der festgelegt war für die Braut. Das tat entweder der Vater des Bräutigams oder dann der Bräutigam selber. Nun war es klar, dass bei einem Bräutigam, der arm war, und einer Braut, die nicht viel besaß, die Verhandlungen bald zu Ende waren, weil es da gar nicht viel zu holen gab. War aber der Bräutigam reich und die Braut liebreizend und voller Tugend, dann war das eine ganz andere Sache. Der Brautvater führte die Vorzüge vor. Schau mal, diese wunderschöne Frau und diese Tugenden, die ich ihr beigebracht habe und so viel investiert habe, die muss dann viel kosten, nicht wahr? Und der Bräutigam oder der Brautvater versuchte, den Preis so weit runterzudrücken, dass er sie doch noch bekam. Das war die Verhandlung. Und eben bei einem reichen Bräutigam und einer reichen Braut zogen sich dann diese Verhandlungen in die Länge, und das war ein zähes Ringen, bis dieser Brautpreis festgelegt und bezahlt war. Und das ist der Grund für die Verzögerung des Bräutigams in dieser Nacht. Die Verspätung des Bräutigams hat mit seinem hohen Wert zu tun. Und so kommen wir zu einem erstaunlichen Schluss, den ich einfach mal neben dem vorhin Gesagten stehen lasse. Der Fehler der törichten Brautjungfern lag nicht in erster Linie an ihrem mangelnden Ölvorrat, sondern an der Geringschätzung des Bräutigams und der Braut. Der zweite wichtige Merkpunkt: wenn sie im Blick gehabt hätten, dass es zähe Verhandlungen geben würde wegen des ungeheuren Werts des Bräutigams und auch der Braut, hätten sie sowieso mehr Öl gekauft. Versteht ihr? Das war der Grund, weshalb der Bräutigam so lange nicht kam. Und das lässt uns mit einer weiteren wichtigen Frage zurück, nämlich: als wie wertvoll schätzen wir den Bräutigam ein? Wir, die wir schon lange Christen sind. Und wie wertvoll schätzen wir die Braut ein, die Gemeinde, die Kirche, uns. Und wir kennen uns ja, nicht wahr? Und trotzdem. Und wenn das so ist, dann würde ja die Aussage von Jesus bedeuten, dass die Hälfte aller Christen, fünf, sowohl den Bräutigam als die Braut als zu wenig wertvoll einschätzen. Und das ist eine ernste Sache. Das findet Jesus ganz, ganz nicht gut. Lasst uns auch da einen Moment still sein, wie viel wert ist mir der Bräutigam und dann auch die Gemeinde. Und zwar meine ich mit der Gemeinde da, wo wir jetzt sind, die Gellertkirche. Einen kleinen Moment auch für das. Gut, und jetzt als Drittes, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, als ihr das Gleichnis gehört habt, fällt ja die verschlossene Tür auf, nicht wahr? Das harte, aber transparente, die harte, aber transparente Botschaft ist hier, es gibt ein zu spät. Es ist erschreckend, dass Jesus hier sagt, ich kenne euch gar nicht. Diese Aussage bezieht sich bei uns Christen auf die nicht gelebte Gemeinschaft mit ihm. Die verschlossene Tür finden wir ja zum Beispiel auch bei Noah, als er die Arche schloss und alle, die nicht drin waren und vielleicht dann doch rein wollten, kamen ums Leben. Wenn wir allerdings an eine Hochzeit bei uns denken, dann ist ein solches Verhalten eher unwahrscheinlich. Ich kann es euch verraten, in meiner Aufgabe habe ich schon sehr viele Trauungen gehabt. Und jedes Mal kamen Leute zu einer Zeit, wo sie schon längstens hätten drin sitzen müssen. Und ich habe sie alle trotzdem noch reingelassen. Also hier ist ein Spannungsfeld. Wieso lässt der Bräutigam die zu spät kommenden Brautjungfern nicht rein? Neben dem zu spät kommen, das es gibt, habe ich vorhin gesagt, jetzt noch ein weiterer Gedanke für uns zum Nachdenken. Wieso gingen eigentlich die fünf törichten Brautjungfern zum Händler Öl kaufen, statt dass sie mit den anderen fünf zum Bräutigam gingen? Sie hätten ja vielleicht vor ihn treten können und sagen können, lieber Bräutigam, wir haben leider einen großen Fehler gemacht, wir haben zu wenig Öl dabei gehabt, sodass unsere Lampen jetzt bald ausgehen werden. Lässt du uns trotzdem mitkommen und mit dir feiern? Vielleicht hätte der Bräutigam sich erbarmt, wie er sich damals über dem Schächer am Kreuz erbarmt hatte. Und zum Weiterdenken an dieser Stelle, gibt es Situationen, wo meine Priorität absolut zwingend erscheint, ich aber die allerwichtigste Priorität, nämlich Jesus, außer Acht lasse. Das Öl war matchentscheidend, aber noch wichtiger war der Bräutigam. Denn genau ihr Wegbleiben durch den Ölkauf verhinderte ja, dass sie dann Jesus begegneten. Also die Anwendung für uns wäre, wir dürfen unser christliches Leben, unser Leuchten nie und nimmer über Jesus setzen. Er hat immer erste Priorität und so gesehen muss jede Vision einer Kirche, auch die unsere, immer hinter Jesus als zweitrangig in der Priorität angeschaut werden. Denn letztlich ist Jesus selber die Vision für dich und für mich und für die Braut. So, jetzt habt ihr lange ausgehalten, jetzt noch zur Auflösung unserer persönlichen Geschichte mit dem Flug. Ja, wir rannten mit unserem Handgepäck und unserem Pappkarton-Kaffeebecher so schnell wir konnten zum Gate und dann zu Fuß in den Bus. Alle waren schon drin, niemand hatte gut riechenden Kaffee und wir wären am liebsten im Boden versunken. Aber wir waren drin. Amen.